Glück auf, ihr Schalker, da bin ich wieder zurück. Das gefällt mir gar nicht in Amerika. Das ist auch scheiße da. Die kaufen Katalysatorenautos, bauen den Katalysator auf und fahren dann damit rum, damit sie die Luft verpesten können. Und überall kann man Knarren kaufen und da schießen die mit rum. Nee, ist nicht schön da. Und dann dachte ich komme wieder zurück nach Gelsenkirchen. Das ist doch alles viel schöner, ne? Beim Knappencast, den gibt's ja auch.
Wenn du Schalker bist, weil diese Liebe niemals endet. Wenn Schalke Content für dich wichtig ist, ist deine Suche hier beendet. Hier ist der Podcast, der genau zu dir passt. Hört zu, wenn ihr Schalker seid. Hier ist der Knappencast, Knappencast.
Glück auf, ihr königsblauen Kuschelkinder da draußen. Willkommen beim Knappencast. Mein Name ist Marco. Ich freue mich, dass ihr da seid und ich freue mich vor allen Dingen, dass Domme wieder da ist, besser bekannt als Headmaster of Gawalsen Tours. Glück auf, lieber Domme.
Glück auf, ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen.
Zu unerfreulichen Ereignissen, um es mal direkt so zu sagen, ne? Wir haben einiges zu besprechen und 4 Spiele ohne Sieg. Gehen das der Reihe nach durch? Ich habe Domme schon kurz im Vorgespräch, ja, nach der Auswärtsfahrt nach Bochum gefragt. Aber bevor wir das machen, Domme, ich habe es ja gerade angesprochen. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen hast. Ich gucke ja nicht so viel Fernsehen, aber eine Sache hat mir mal jemand gezeigt, das, was ich eben im Opener gesagt habe und sich natürlich auf Musasila bezogen hat. Ob du sowas weißt, dass es tatsächlich in Amerika Menschen gibt, und da machen die da Videos drüber, dass die tatsächlich so, ja, wie soll man sagen, umweltfreundlich gebaute Autos kaufen und dann in Videos zeigen, wie sie den Katalysator aus dem Auto ausbauen, damit sie dann schön dröhnend durch die Prärie fahren, so ähnlich wie mit ihren Knarren, dass sie da unbegrenzten Zugang zu haben. Das stimmt also wirklich, was ich da gerade erzählt habe. Hast du das auch schon mal gehört?
Ja, also ich war ja selbst auch schon in Amerika und ich habe halt gehört, dass Autos sehr laut dröhnend an mir vorbeigefahren sind. Das schon, wie es jetzt gemacht wird, am Ende habe ich es halt nicht gesehen, weil ich jetzt nicht so sehr Autobegeisterte bin. Ich habe mein Auto zum Autofahren. Also ich bin jetzt nicht autoverliebt, aber als ich selbst in den USA war, habe ich es schon gehört, dass das ein oder andere Auto da arbeitet wurde.
Ich wollte ja nur darauf hinweisen, dass die halt ein bisschen freaky sind und wenn wir in die Seele von Musasila gucken, dass es das vielleicht auch positive Aspekte geben kann, dass der Deal nicht geklappt hat und wie er selber irgendwie geschrieben hat, I'm coming home, das hörte sich doch irgendwie ganz nett an, oder? Wie findest du das eigentlich, dass der gute Mann wieder da ist?
Also, ich finde es gut. Also, sag mal, natürlich, ich hätte das Geld gerne genommen, wenn alles so gekommen wäre, aber wenn er jetzt auch wieder da ist, habe ich damit auch absolut kein Problem. Und ich bin jetzt auch nicht am Schimpfen wie in ganz vielen sozialen Medien, wo er jetzt schon verflucht wird, wieder bevor er jetzt einmal gegen Ball wieder getreten hat.
Echt, er wird verflucht, aber wieso? Weil man irgendwie das Geld nicht bekommt oder was? Also ich meine, dass er jetzt irgendwie schlecht für uns war oder sportlich oder persönlich nicht gut integriert oder was gibt es denn überhaupt für Gründe, dass man auf den flucht?
Ja, das übliche halt, Söldner kommt jetzt nur zurück, weil
Echt?
ihn keiner genommen
Ach
hat.
so.
Und ja, ich sage, wird immer schnell vergessen halt, dass er letzte Saison, ich glaube, 16 Tore gemacht hat. Ohne die wäre es ziemlich dunkel auch geworden für uns. Und ja, die Saison trifft halt nicht so oft. Ja, ist am Ende halt so, aber ich sage immer, man kann ihn in dem heutigen Geschäft eh nicht böse sein, dass sie was suchen. Und vor allem, wenn man zurückguckt, als er gekommen ist, ihm wurde von Anfang an sowohl vom Verein als auch von vielen Fans vermittelt, so, du bist jetzt hier, um ein paar beziehungsweise viele Tore zu schießen und dann wollen wir dich teuer verkaufen. So. Und daher ist das eigentlich zwangsläufig, dass er dann auch verhandelt, um halt das zu machen, wofür er geholt wurde, teuer verkauft zu werden. Also sehe ich da jetzt so nichts Falsches dran. Natürlich ist es immer schade, dass er dafür Spiele fehlt, in der Hinrunde ja schon, glaube ich, war ein Spiel aus und dann jetzt auch wieder. Aber wie gesagt, Genau dafür wurde er geholt,
Ja.
um, sag ich mal, zumindest den doppelten Preis wieder reinzuholen, den wir für ihn bezahlt haben. Deswegen bin ich da jetzt eigentlich eher so, ja, jetzt im Lauf der Dinge dann.
Absolut. Und jetzt sind wir natürlich schon beim Deadline Day und Transfer-Deals, aber das können wir jetzt mal vorziehen. Und ich finde ja auch, jetzt im Gegensatz zu anderen, die man dann tatsächlich als Söldner beschimpfen könnte, hat er ja nie miese Stimmung gemacht oder miesen Eindruck und hat sich auch nie öffentlich geäußert, oh, ich will weg oder ich streik mich weg oder gar nicht. Ja, da war er echt immer sauber und fair und dass er sich dann umguckt nach was anderem, hat er ja alles fair und ordentlich gemacht. Also Props an Musa Sylla, lass den guten Mann in Ruhe. Und je warmherziger ihr ihn wieder aufnehmt, umso besser wird er performen, würde ich mal sagen. So. Jetzt kommen wir aber direkt zum Spiel. Da war eigentlich nichts Wahnsinniges dran, aber das Wahnsinnige, das erzählt uns Domme gleich, denn der hat was Wahnsinniges gemacht.
Wahnsinn der Woche!
Nämlich, meine Frage bezog sich schon vor der Aufnahme darauf, ob du denn auch eine Auswärtsfahrt nach Bochum angeboten hast. Und du hast, aber erzähl doch gerne mal ausführlich.
Ja, genau. Also unser Ziel als Gewaltentours ist es ja wirklich, zu jedem Auswärtsspiel irgendwie einen Transfer zur Verfügung zu stellen, egal ob nah, ob fern. Nah, ich glaube, wenn man von nah spricht, ist Bochum sehr nah. Und da kamen halt mehrere Hindernisse auf uns zu. Und zwar einmal die geringe Ticketmenge, die die Schalker bekommen haben, aber andererseits natürlich auch, ja, man setzt sich in eine Bahn und fährt einfach eben schnell nach Bochum. Aber wir wollten halt trotzdem etwas anbieten und daher ist das Übliche, wie der Reisebus halt rausgefallen, da einmal die Anfahrt zu weit wäre für den Reisebus und auch halt der Preis. Ja, dann haben wir uns verschiedene Alternativen überlegt, was man anbieten könnte. Da waren wir bei Planwagenfahrt oder auch eine Straßenbahn. Es gibt ja diese Partystraßenbahn.
Okay.
Aber es kamen halt unterschiedliche Sachen, wie es wird nicht gemacht oder dann am Ende eine Planwagenfahrt wäre auch viel zu teuer gewesen und der Aufwand, weil was macht man mit dem Bier, das man da hinbringt, tut man es hin. Ja, und dann eigentlich so, ja, in den letzten Verzweiflungen nochmal über WhatsApp im Status gefragt, ob jemand irgendwie etwas weiß, was man machen könnte. Hat sich jemand gemeldet, der ist uns mal früher als Busfahrer gefahren im Reisebus. Da gesagt, da wo ich jetzt arbeite, die haben auch Linienbusse, kannst ja da mal einmal anfragen. Ja, und dann kam der Kontakt zustande und dann haben wir tatsächlich einen Linienbus, wo wir dann mit gut 35 Schalkern haben wir die Fahrt dann halt kostenlos, weil wir einen guten Preis bekommen haben, haben wir gesagt, wer mitfahren möchte, kann mitfahren. Ihr bezahlt halt nicht den üblichen Reisepreis, sondern könnt einfach mitfahren. Nur Anmeldung notwendig, ja, und dann haben wir halt so einen Reisebus für 25 Minuten von Gelsenkirchen nach Bochum und die 25 Minuten auch wieder zurück gehabt. Es war sehr kultig und witzig, weil man das halt nicht zusammen macht. Das war für uns auch das erste Mal mit so einem Reisebus, mit so einem Linienbus.
Und es ist ja so, seit du vor einigen Monaten das erste Mal bei uns warst, was zu großer Freude geführt hat, nicht nur bei mir, sondern auch bei unseren Hörerinnen und schöne Downloadzahlen hatte, bin ich ja mit dir verbunden und sehe natürlich in deinem Status auch immer Bilder und Videos von den Fahrten und du hast ja auch in der Sendung davon erzählt und wir fassen es mal ganz freundlich zusammen unter dem einfachen Motto feucht fröhlich, ja? Da wäre jetzt meine Frage, ja, dafür reicht die Zeit ja gar nicht für feucht fröhlich. Oder habt ihr irgendwelche, vorsichtig formuliert, Spielchen gemacht, dass man auch in kurzer Zeit feucht fröhlich feiern kann?
Ich sag mal, es waren viele bekannte Gesichter da und bei denen weiß man, dass die sich an die einfach zur Verfügung stehende Zeit halt anpassen. Habe ich nur kurze Zeit, dann muss ich halt dementsprechend etwas schneller trinken und wir waren halt auch gut pünktlich in Bochum, sodass wir dann, als der Bus uns dann rausgelassen hat, dann auch, sag ich mal, unser Lager aufgeschlagen haben etwas, ja, und dann auch die eine oder andere Flasche dann leer gemacht haben. Ja, dementsprechend
Also
war
der
das
Kessel war
vielleicht
voll, so können wir zusammenfassen.
Genau.
Sehr gut. Schön. Ja, und jetzt hast du den Vorteil mir gegenüber, dass du im Stadion warst und sogar das Spiel gesehen hast. Das habe ich nämlich tatsächlich selber nicht. Habe nämlich tatsächlich die Nachspielzeit gehört. Die war sehr kurz, da ahnte ich schon Schlimmes. Ich war nämlich komplett beschäftigt an dem Samstag. Nur die erste Viertelstunde konnte ich noch selber im Radio hören und da ahnte mir schon Übles. Und so war es ja dann am Ende auch. Jo, dementsprechend, klar, ich habe so ein bisschen nachgelesen, nachgeguckt, aber ja, dann von dir mal deine Einschätzung, deine Wahrnehmung zum Spiel.
Ja, Start, ja, möglich, ja. Sehr, sehr schlechter Start, anders kann man es nicht sagen. Ich sage mal, dass man mal in der ersten Minute einen reinkriegt. Es kann passieren, absolut. Aber die Reaktion darauf von der Mannschaft war auch absolut nicht gut, weil es ging ja so weiter, wie in der ersten Minute schon begonnen hat. Es war eigentlich mal lange Bälle immer auf die Seite, vor allem auf unserer rechten Abwehrseite. Timo Becker war in dem Spiel wirklich maßlos überfordert mit seinem Gegenspieler Holtmann. Und dann habe ich eigentlich schon in der Halbzeit gesagt, in dem Fall, würde ich sagen, hat unser Trainer, hat er auch selber gesagt, die falschen, ja, falsche Formation gewählt, weil eigentlich spielen wir immer mit einer Dreier- bzw. Fünferkette. Ich sage, trotz der Ausfälle weiß ich nicht, warum er dann in diesem Spiel auf eine Viererkette gegangen ist, weil dadurch hatten sowohl Sanchez als auch Becker von außen immer 1-gegen-1 Situation und waren ihren schnellen Gegenspielern total unterlegen. Ja, und er hat das nicht während der Halbzeit, also in der ersten Halbzeit korrigiert, obwohl die Spieler da gewesen wären, um zumindest wieder die Formation zu ändern. Aber auch in der Halbzeit hat er das nicht geändert, was mich doch schon ein bisschen sehr irritiert hatte eigentlich. Ja, ich sag mal, er wird sich seinen Teil gedacht haben, aber ich habe mir schon gedacht, Reaktion darauf wäre schon ganz gut gewesen. Ja, zweite Halbzeit war dann etwas besser. Ich glaube, ich lache daran, weil die Bochumer haben in der Halbzeit ja auch den Holtmann ausgewechselt, weil er auch, wie ich mitgekriegt habe, gerade erst wieder fit geworden ist. Mit Dzeko wurde es etwas besser, aber nicht so wirklich zwingend. Ja, und dann hatten wir halt die Tore, die aberkannt wurden. Das erste, was aberkannt wurde, habe ich hinterher Wiederholung gesehen auf dem Handy. Ja, würde ich auch nicht als Foul geben. Aber das gleiche hatten wir in Münster auch schon einmal so eine Aktion. Mhm. Das zweite, der Anschlusstreffer von Karaman, das Handspiel, das habe ich persönlich jetzt noch nicht gesehen. Aber da gibt es halt Regel, wenn der Hand im Vorhinein dran ist, dass dann zurückgepfiffen wird. Okay, das kann dann sein. Wie gesagt, das erste Tor danach der Ecke. Da sehe ich jetzt nicht, dass da der Torwart so angegangen wurde, dass das Tor nicht hätte zählen dürfen.
Also, ich habe da jetzt dann nur quasi im Nachhinein recherchiert. Ich glaube, das Problem bei diesem ersten aberkannten Treffer war, wenn ich das richtig verstanden habe, dass der Schiedsrichter, wie das manchmal passiert, was auch völlig dumm ist, schon sofort pfeift und dann quasi man gar nicht mehr eingreifen oder das verändern kann, obwohl der Ball dann im Tor war. Und bei dem zweiten, also ich vertraue mal dem Kicker, der hörte sich eher, genau wie du sagst, auch so korrekter an, weil der Ball halt in der Hand war. Auch, dass vielleicht Fußball so vom Sinn des Fußballs vielleicht auch nicht so richtig ist, aber die Regel gibt es jetzt seit einigen Jahren und dann mag das ja stimmen. Aber das erste war halt dann Pech oder blöd, aber irgendwie kommt sowas dann auch zusammen. Aber was ich dich jetzt nochmal fragen wollte, ich sehe hier gerade die grundlegenden Statistiken und da steht zum Beispiel Bochum 0,75 Expected Goals, Schalke 1,07, also mehr. Torschüsse auch 10, Bochum 12,4. Ballbesitz jetzt dann auch deutlich bei uns. Gut, das ist jetzt kein Zeichen, aber ich sage jetzt mal die Torschüsse und X-Goals. Ja, wie würdest du das jetzt sagen? War dann die zweite Halbzeit doch viel besser und war dann auch ein bisschen Pech dabei oder geht schon am Ende, geht der Sieg schon in Ordnung?
Also ich glaube, die Statistik hat sich dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen aufgewertet, weil, wie gesagt, von Bochum kam jetzt nicht mehr allzu viel, weil dieser Gerrit Holtmann ausgewechselt wurde auch, der den Becker ständig gespielt hat in der ersten Halbzeit. Aber mir sind jetzt so zwingend keine wirklich, sag mal, so Druckphasen richtig. Also wir haben zwar viel Ball gehabt und alles, aber war jetzt nicht, dass wir den Horn warm geschossen hätten und so. Also jetzt nicht so richtig zwingende Aktion. Mhm. Deswegen würde ich jetzt unterm Strich sagen, Es ist schwer, wenn man jetzt überlegt, dass Tore aberkannt wurden, wenn man sagen kann, okay, vielleicht noch ein Unentschieden oder wo Karaman nur rüberlegen muss auf Gomez, dass er den reinmacht. Aber eigentlich hatte man das Spiel schon in der ersten Halbzeit, in der Defensive eigentlich verloren. Ja. Es wäre eigentlich mehr Wunder noch gewesen, wenn du das wirklich am Ende noch gedreht hättest. Dann wirklich durch eine kleine Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit. Aber ich sag mal, bei Niederlage, wenn man in der ersten Halbzeit so schlecht gespielt hat, auch dann verloren hat.
Okay. Ja, hört sich auch irgendwie alles so an und fühlt sich so an, bevor wir so über das große Ganze oder so die, sagen wir mal, Energie gerade im Verein sprechen oder in der Mannschaft, wo wir letzte Woche ja auch schon angesprochen haben, vielleicht nochmal ein bisschen auf die einzelnen Spieler angehen. Timo Becker hat es schon angesprochen. Ich finde, das war auch schon im letzten Spiel zu sehen gegen Kaiserslautern. Ja, wie sagt man so? Frei Schnauze, der steht irgendwie ein bisschen neben sich. Hat halt eine super Hinrunde, dann kam, oder die ersten Spiele, dann kam die Verletzung. Und irgendwie ist er noch nicht so ganz wieder richtig da. Ich gehe mal auf die Noten vom Kicker. Also der hatte eine 6, Sanchez hatte eine 5. Ja, hast du eben, glaube ich, auch schon erzählt, dass er da in der Position nicht richtig gut aufgehoben war. Und Gomez hat auch eine 6 wieder bekommen. Was ist so deine, welche Spiele haben für dich positiv wie negativ hervorgestochen?
Also positiv auf jeden Fall, hatte ich schon mehrere Spiele gesagt, wie der Elfahuzi, also er war wieder der typische, also für mich der Einzige, der wirklich angelaufen ist auch wieder. Karius konnte sich eigentlich nicht wirklich groß auszeichnen dieses Mal, davon konnte er nichts machen. Ja, negativ, ich sag mal, Gomez ist für mich als zentraler Stürmer ja, schlecht aufgehoben, hinter den Spitzen eher. Ja, und ja, wie gesagt, Timo Becker als Außenverteidiger kann er mal spielen, aber nicht 1-gegen-1 Situation. Und ansonsten war halt die gesamte Mannschaft, also schon auch über die letzten Spiele, fehlt mir da dieses Pressingverhalten, was sie eigentlich so ausgezeichnet haben. Außer FOC ziehen dann die meisten nicht mehr ganz so geradeaus mit nach vorne dann immer.
Irgendwie nicht. Und jetzt vielleicht mal so das große Ganze. Ja, ich habe es ja letztes Mal schon so ein bisschen angesprochen. Irgendwie, weiß nicht, habe so das Gefühl, also die handelnden Personen immer noch die größten und menschlich top und auch, ja, so vom Stil her top, ne? Trainer Muslic, Frank Baumann, alles cool. Aber irgendwie hatte ich so den Eindruck mit Dzeko, jetzt haben wir 5 neue, da sprechen wir jetzt gleich noch drüber. Ich weiß nicht, irgendwas und Miron Muslic ist jetzt in so vielen Podcasts und Stationen und immer zu sehen und ja, wir kommen von unten, aber wir lassen uns nicht unterkriegen und ich weiß nicht, ich habe einfach das Gefühl gehabt und das hat sich jetzt einfach bestätigt, ich hatte schon ein gutes Gefühl, dass uns einfach diese Rolle als Underdog aus dem Untergrund kommend nicht viel zu bieten haben, schön heimlich, still und leise sich so nach oben mausern und eben wie in der Hinrunde ja auch oft, da waren auch schon mal Leute verletzt und dann mussten wir die ersetzen und haben nicht gleich gesagt, ja, dann kaufen wir noch einen und dann hat das irgendwie so geklappt mit Zusammenhalt und ich weiß nicht, irgendwie ich habe da irgendwie so ein schlechtes Gefühl, ohne das jetzt näher begründen zu können oder jetzt irgendwie auch jemanden angreifen zu wollen oder Sachen, du machst deine Sache nicht gut, aber das ist mir so eine Gefühlssache. Wie siehst denn du so den Blick aufs große Ganze? Teilst du das ein bisschen oder hast du noch andere Ursachen? Was glaubst du?
Also ich hatte auch gesagt, dass das Beste eigentlich, was uns am Spieltag hätte passieren können, wäre, dass uns vielleicht wirklich Darmstadt und Paderborn überholen. Da vielleicht finde ich uns wirklich die Herausforderrolle besser. Ja, und jetzt und dann nach dem Spieltag muss man unterm Strich sagen, ja, die anderen sind noch blöder als wir eigentlich. Weil wir kommen seit dem Braunschweig-Spiel nicht über diese, ja, man sagt eigentlich mal magische 40 Punkte für den Klassenerhalt. Okay, darüber müssen wir eigentlich nicht sprechen. Also hoffe ich zumindest nicht nochmal. Aber die packen wir, die hätten wir ja gegen Braunschweig schon packen können. Also in der Hinrunde das letzte Spiel. Mhm. Und wenn ich das mal so gesehen habe, wir waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 2 oder 3 Punkte irgendwie vor dem zweiten. Jetzt nach 4 Spielen, wo wir nur 2 Punkte geholt haben, sind wir immer noch ein Punkt vor dem zweiten. Ja, da habe ich scherzhaft gesagt, wie soll man eine Mannschaft motivieren, indem man ihnen sagt, boah, ihr müsst besser spielen, weil sonst werdet ihr bald eingeholt, ja. Aber sagen sie, könnten sie ja sagen, er reicht ja doch irgendwie. Mhm. Ja, bei mir fehlt auch so der letzte Wille, wie ich gerade schon mal gesagt habe, weil wenn ich überlege, in der Hinrunde, wie sie da wirklich mal Ball gewonnen haben, dann schnell nach vorne und früh immer die Tore gemacht haben, weil die Gegner diesen Pressing gefordert waren. Ja, ich sag mal, ein Gegner stellt sich ja irgendwann immer auf irgendein Spielsystem ein. Deswegen kommt es jetzt halt da in der Situation darauf an, ob man auch noch einen anderen Plan hat. Halt, dass man jetzt mal mehr den Ball hat und mehr nach vorne spielt. Das hat jetzt die Saison noch nicht so gut geklappt. Deswegen hoffe ich auch mit den Neuzugängen, dass das jetzt ein bisschen besser klappt. Das muss jetzt zwingend der Plan B werden, weil ja, Plan A jetzt sich die meisten schon so drauf eingestellt haben. Ich glaube, das ist so der Hauptgrund erstmal, dass die sich auf unser Spielziel eingestellt haben.
Aber glaubst du nicht auch, und das ist das, was ich so wahrnehme, dass tatsächlich so, was weiß ich, die ersten 10, 12, 13 Spiele, dass man wirklich dieses Mantra, wir gucken von Spiel zu Spiel und hauen uns in jedes Spiel rein, dass das wirklich auch so gelebt worden ist und dass man wirklich dass in jedem Spiel den Eindruck hatte, die spielen gerade so, und das ist meines Erachtens die richtige Einstellung, als wäre es das letzte Spiel, was sie je spielen würden und werfen halt alles rein. So konnte man das wahrnehmen. Jetzt ist zwar immer noch das Mantra, wird nach außen formuliert. Also die sagen immer noch, ja, nee, wir gucken nach wie vor von Spiel zu Spiel. Aber trotzdem, ja, wie gesagt, in den Interviews mit Baumann, mit Muslic, auch mit den Spielern jetzt, manche Neuzugänge tun das ja jetzt auch ganz offensiv formulieren, ich will helfen beim Aufstieg. Dass das eben intern oder eben auch so in dem Mindset der Mannschaft oder der Spieler eben nicht mehr so vorhanden ist, sondern dass jetzt wie so ein Mantra ist oder so ein Mindset eigentlich ist, nee, wir wollen aufsteigen, und dann verändert sich das. Und dann hat man vielleicht eher so das große Ganze im Blick, und ich glaube, diese paar Prozent, die man jetzt darauf ausrichtet, da auf den Aufstieg, und dass man das irgendwie dann doch ein bisschen intern kommuniziert, die fehlen uns umgekehrt in der Präsenz auf dieses einzelne Spiel. Also so versuche ich mir das zu erklären, weil warum sollten sonst die Spieler nach der Pause auch nicht mehr in der Lage sein, so früh zu pressen, so viel Druck zu machen, und es ist ja eben auch so eine Wucht und so eine Energie gewesen, wo man so denkt, boah, das ist ja wie ein Überfall, und die Beine haben sie immer noch und die Taktik vom Trainer haben sie immer noch, aber es braucht natürlich dann auch das Mindset oder so den inneren Willen. Und wie gesagt, ich will den nicht absprechen, aber ich habe so den Eindruck, da ist ein bisschen was verloren gegangen, aufgrund so dieser ganzen großen Sache, dass das jetzt einfach so dieses Aufstieg im Grunde schon eigentlich das erklärte Ziel ist.
Ja, also ich glaube, es ist, man kann immer sagen, ja, Tabelle ist egal, wir gucken nur auf uns, das ist so ein Standard, glaube ich, jede Mannschaft immer sagt. Ich glaube, wenn man sieht, wo man steht, dann kommt das automatisch in den Kopf. Weil ich sag mal, es kommt natürlich das ganze Umfeld und so. Weil ich sag mal, wir gucken natürlich auch mal auf die Tabelle. Und man merkt ja an jedem Spieltag, wenn man sich doch freut, ach, die anderen haben nicht gewonnen, ach, die anderen haben Punkte liegen lassen und so. Also da kann man kein Spieler von freisprechen, dass der da wirklich sagt, boah, ist mir egal, ich gucke erst nach 34 Spieltagen auf die Tabelle. Jetzt ist natürlich auch die Frage, was Tabellenposition macht, entweder motiviert dich oder tempt dich. Und momentan glaube ich eher, dass das die Mannschaft ein kleines Spiel, aber vielleicht nicht die ganze Mannschaft, vielleicht jetzt nicht jeden Spieler, aber vielleicht so einzelne, sodass diese paar Prozent dann in der gesamten Mannschaftsleistung dann irgendwo wegbrechen.
Ja, so in etwa sehe ich das ja auch. Und ich finde, das hast du ja eben gut formuliert, weil du gesagt hast, ja, hoffentlich überholen die uns. Dann haben wir vielleicht wieder ein anderes Mindset, und ja. Haben sie jetzt aber nicht getan. Wie gesagt, eigentlich sollten wir es ja positiv sehen, aber irgendwie ist doch schon ganz schön Druck auf dem Kessel fürs nächste Spiel, weil 4 sieglose Spiele ist ja schon das, was viele Leute ja auch schon während der Hinrunde immer prognostiziert haben, so nach dem Motto, ja, wie geht Schalke denn um mit so einer Mini-Krise? Und die haben wir jetzt. Ja, und dementsprechend sind wir mal gespannt, wie wir damit umgehen. Machen wir aber gleich, dass wir über das nächste Spiel sprechen. Ist dir jetzt sonst noch was zum Spiel aufgefallen? Wie waren so der Support? Wie haben eigentlich denn die Fans oder ihr reagiert darauf?
Also wir haben natürlich versucht, immer dieses so früher abzuschütteln. Aber man hat irgendwie gemerkt, dass vor allem in der ersten Halbzeit der Mannschaft irgendwie was gefehlt hat. Hat ja auch ein kleines bisschen so übertragen auf die Ränge. Dann zur zweiten Halbzeit kann noch mal, sag ich mal, weil man gemerkt hat, dass jetzt vielleicht doch eine Mannschaft noch mal will. Ich sag mal, für das, wie das Spiel vor allem in der ersten Halbzeit gelaufen ist, war der Support auch okay.
Gut. Und am Ende war auch freundlich. Also, wie gesagt, ich habe nichts mitbekommen. Also, gab keine Pfiffe oder aufmunternden Beifall, wie man so schön sagt.
Ja, genau. Also die Mannschaft halt wurde wieder sofort geguckt, dass man sie wieder aufrichtet, weil man muss also im Hinterkopf immer haben, was die Mannschaft die Saison schon geleistet hat.
Absolut.
Natürlich, ich sag mal, es ist absolut das Recht der Fans, nach einem schlechten Spiel auch mal zu meckern oder wenn er auch vier schlechte Spiele hat. Man kann dann nicht immer sagen, ja, guck mal, wie wir letzte Saison waren. Man muss immer das große Ganze sehen. Wie gesagt, wo wir hergekommen sind von den letzten Saisons, wie wir schon gespielt haben, wie es jetzt ist. Man darf jubeln, wenn es angebracht ist, man darf aber auch mal sagen, boah, das war jetzt nicht so gut.
Ja, aber ich glaube, wie gesagt, ist noch alles im Rahmen und ja, was man ja schon, finde ich, ja nach wie vor stimmt, das ist ja das, was ich eben auch meinte. Also es ist ja nicht so wie in den letzten Jahren, dass man irgendwie auch handelnden Personen irgendwelche Vorwürfe macht oder dass man irgendwie ein bisschen wütend wird oder anfängt rumzumatzen, sondern eben die Persönlichkeit, der Charakter und irgendwie so diese tolle positive Ausstrahlung, die haben ja nach wie vor alle, die hat ja nach wie vor die Mannschaft, dann nach wie vor der Trainer. Hat nach wie vor Frank Baumann, also von daher stehen wir auch voll dahinter. Und die Dinge, die wir da jetzt benannt haben, ja, finde ich, haben schon einfach irgendwie so ein bisschen was so mit dieser Gesamtgemengelage zu tun. Jetzt wollen wir zwei, würde ich sagen. Oder hast du noch irgendwas zum Spiel?
Zum Spiel, ich glaube, ich habe alles
Ja.
gesagt. Ich glaube, da gucken wir jetzt lieber dann mal nach
Ja,
vorne.
gucken wir mal nach vorne. Aber vielleicht letzte noch zum Spiel. Also die Rückfahrt war dann, ich meine, das hast du ja schon öfter erlebt jetzt in deiner Zeit, als du das machst, vor allen Dingen in den letzten Jahren. Da gab es ja häufig mal Niederlagen oder unschöne Erlebnisse. Die war trotzdem den Umständen entsprechend fröhlich.
Ja,
Okay.
alle trotzdem immer noch gut. Also, ja, wir mal gut drauf, alles noch. Und ja, hatten alles die 25 Minuten, ja, vielleicht. An 35, ein kleines bisschen Abreiseverkehr. Spaß noch wieder auf die gültige Rückfahrt im Linienbus dann.
Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, weiß nicht, brauchen wir dafür irgendwie ein neues Jingle? Nee, das ist ja nach wie vor wahnsinnig. Wir können jetzt mal in diesem Segment einfach bleiben und schauen uns dann mal jetzt diesen fertigen Kader an, den wir haben. In der Spitze und in der Breite verbessert, sagt Frank Baumann. Und ich würde sagen, das erste haben wir ja schon angesprochen oder fast schon abgehandelt. Jetzt kommen wir nämlich nochmal zu Musa Sylla. Ist er also noch da? Deal geplatzt, ja. Amis sind verrückt, will ich nicht. Also daran lag es nicht. Ja, sondern es lag in irgendwelchen Medizinchecks, wo die nicht ganz mit einverstanden sind. Wobei man doch eigentlich sagen muss, jetzt in der Zeit, wo er bei uns war, so oft war er eigentlich gar nicht verletzt. Und deswegen haben wir da, obwohl wir vielleicht einmal in der Hinterhand hatten, keinen anderen Stürmer gekauft. Ich persönlich würde sagen, finde ich völlig okay. Ich finde Musa Sylla sympathisch, fand den auch immer gut. Der wird schon, also ich finde ihn auf jeden Fall definitiv besser als Gomez vorne. Nicht, dass er irgendwie schlecht wäre, aber das ist nicht seine Rolle, dieser zentrale Stürmer. Das ist Sylla deutlich besser, auch wenn er vielleicht nicht ganz genau in dieses System von Muslic passt. Fände ich jetzt besser. Hast du noch einen Take zu Sylla? Wie findest du das?
Ich hatte ja sofort zu Anfang gesagt, also ich finde es jetzt okay, vor allem man hatte jetzt auch hat noch keinen Ersatz gekauft, weil man auf die Ablöse gewartet hat. Es wäre natürlich jetzt sehr schlecht gewesen, wenn auf einmal ein Ersatz da wäre und Silla jetzt. Das wäre natürlich dann jetzt ziemlich schlecht. Jetzt hat man Dzeko und Silla, aber es sind halt zwei verschiedene Spielertypen, deswegen finde ich das voll okay. Deswegen könnte man vielleicht auch die Überlegungen anbringen, wie man eine Doppelspitze von den beiden aussehen würde. Halt der große Dzeko, der die Bälle vorne festmacht, und Silla, der sich da
Interessant.
drum bewegt, man weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, wie der Trainer das jetzt sieht oder ob entweder oder einer spielt. Ich weiß auch nicht, wie weit der Fitnesszustand von Dzeko irgendwann ist, weil ich sag mal, gegen Kaiserslautern wurde er für 20 Minuten eingewechselt. Vor Bochum hieß es, er hat Saft für 30 Minuten. Ja, aufgrund, so wie das Spiel lief, musste er jetzt sogar schon 45 Minuten ran. Deswegen, also ich habe auch kein Problem damit, dass er wieder da ist. Und ich weiß auch, oder er hat gesagt, ich gehe stark davon aus, dass es im Sommer wieder genau das gleiche Spielchen sein wird. Das wahrscheinlich wieder geguckt wird, ob er irgendwo für viel Geld verkauft wird. Man weiß ja auch nicht, wie die Rückrunde jetzt läuft, ob da noch das eine oder andere Tor zukommt. Deswegen habe ich damit absolut kein Problem und ich bin auch optimistisch, dass er jetzt in der Rückrunde noch das eine oder andere Tor auch schießen wird.
Gut, sind wir uns einig. Dann zweitens, Abgangsseite sind wir uns wahrscheinlich auch einig. Mauro Salazar wieder vereinigt mit seinem Bruder. Ist das nicht auch herzergreifend und schön? Wir spielen zusammen in Belgien, glaube ich. Ja, und irgendwie das, was er bei uns gezeigt hat, war irgendwie auch so, dass man sagt, ja, ist ganz gut, wenn wir den mal abgeben. Oder?
Ja, also er hat ja eh sehr, sehr, also ich weiß gar nicht, wie viele Minuten er insgesamt die Song mal hatte. Also ich glaube, irgendwann wurde er vielleicht mal eingewechselt. Ja, so ein junger Spieler ist es natürlich sehr schlecht. Ich hatte vielleicht sogar gehofft, dass er irgendwo mal jetzt die Chance bekommt. Das Problem ist, auf seiner Position stehen natürlich zwei so gesetzte Leute wie Schallenberg und Elfozi und egal wie die letzten Spiele liefen, einen haben ja eigentlich mal abgeliefert. Deswegen gab es da wenig Grund zu tauschen, keine Sperren, keine Verletzungen. Deswegen, ich glaube, Elfozi ist momentan bei 4 gelben Karten. So, da kann sein, dass jetzt bald mal eine Sperre, weil dafür ist jetzt auch noch Lubicic gekommen, der auf der Position spielen kann. Deswegen ist für ihn, für seine Entwicklung eigentlich ganz gut. Und dass er natürlich dann auch sofort bei seinem Bruder landet, ist natürlich für ihn umso besser. Deswegen ist das voll okay. Er ist ja auch nicht verkauft, ist ja nur verliehen. Mhm. Deswegen mal gucken, in welcher Form er dann wiederkommt. Ich persönlich hätte mir vielleicht sogar gewünscht, dass noch ein mehr abgegeben werden, weil wir haben jetzt schon einen riesigen Kader. Ich glaube, als ich heute mal geguckt habe, waren es irgendwie 36 oder 37 Leute, die da geführt werden, als der größte Kader der zweiten Liga. Aha. Also hätte er vielleicht, hätte ich gerne gesehen, dass da noch jemand geht, aber war jetzt leider am Ende nicht.
Ja, bin auch wieder bei dir, auch da. Nochmal zurückzugreifen auf das, was wir eben gesagt haben. Ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie denke ich so, man kommt doch besser mit dem zurecht, was da ist. Also 5 zu holen, wow, ist schon echt viel. Weiß nicht, ich finde das auch irgendwie so ein Signal nach dem Motto, nee, sonst schaffen wir es nicht und das brauchen wir. Und wie gesagt, in der Hinrunde haben wir es irgendwie auch geschafft und haben es auch nicht gebraucht. Aber egal, wir bleiben natürlich positiv, gehen jetzt mal weiter durch. Wer dabei ist, dann vielleicht auch, Hekeren ist ja auch weg, oder können wir einfach so sagen, Tausch Hekeren gegen Kevin Müller, ein Rostocker Junge, ein Ostsee-Junge, der irgendwie so gut wie sein ganzes Leben in Heidenheim verbracht hat, nee, nicht ganz, aber war jetzt 11 Jahre da, 307 Spiele für den Verein gemacht und ist jetzt an uns ausgeliehen und erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Michi Langer. Ich glaube, ist ein ganz positiver Typ, auch ein energiegeladener Typ, hab den auch schon mal gesehen im Interview und ja, stellt sich bewusst dann in die zweite Reihe, macht einen guten Support, fühlt sich für mich sinnvoll an. Was sagst du?
Ja, also ich habe im ersten Moment halt gesagt, ich verstehe es jetzt nicht, also aus Hekeren geht okay, aber ich hätte eigentlich gedacht, okay, die Jungen, die dahinter sind, hätten es jetzt auch gemacht. Cool, das ist, was wir jetzt gesagt haben. Also, es wird zwar gesagt, wir gucken nicht auf die Tabelle, aber das ist ganz klar, halt, weil man jetzt doch sagt, okay, wir nutzen jetzt die Gunst der Stunde, wir sind Erster, wir wollen da bleiben. Deswegen, falls Carlos, was man sollte, Gott bewahre, wir hoffen es nicht, dass man halt einen erfahrenen Keeper da sofort hat. Also, nichts gegen Qualität von Bocklech oder Siebeking. Mhm. Also, ich glaube auch, dass sie irgendwas gut machen würden, aber vielleicht in solchen Situationen ist dann vielleicht doch die Erfahrung. Deswegen, man konnte es machen. Ich glaube, der ganze Spaß hat jetzt auch nichts gekostet. Ja. Deswegen ist okay. Hoffentlich holt sich die Spielpraxis weiterhin in der U23. Ja, kann man machen. Also musste man nicht, aber konnte man machen.
Aber finde ich einen guten Punkt von dir. Der bestätigt ja eigentlich das, was ich irgendwie so halsbrecherisch mit fehlenden Worten versucht zu sagen, ne, dass das eben hätte man auch auf die Jungen setzen können, das wäre auch cool gewesen. Und nee, um auf Nummer sicher zu gehen, den Aufstieg nicht zu gefährden, und wir packen am großen Ganzen, nehmen wir den dazu. Finde ich einen guten Punkt. Also, ja, bin ich bei dir. Hätte vielleicht gar nicht sein müssen, aber wenn es jetzt nun mal so ist, würde ich sagen, ist es dann auch okay. Na? So. Dann gehe ich mal weiter. Und zwar, jetzt gehe ich einfach hier der Reihe nach durch in der Abwehr. Da haben wir Moussa Ndiaye. Ich hoffe, das spreche ich jetzt wahrscheinlich falsch aus. Ich habe aber nachher für den nächsten Neuzugang eine schöne Nachricht bekommen, wie man den richtig ausspricht. Aber bei Moussa Wisila Ndiaye, weiß ich nicht, kommt aus dem Senegal. Letzter Verein war, sehe ich hier gar nicht. Komisch, ich bin hier bei seinem Wikipedia-Eintrag. Muss ich vielleicht nochmal woanders gucken. Was weißt denn du über den, bevor ich hier lang rumstotter und überhaupt keine Ahnung habe?
Ja, also dazu gehört nur das, was man so gelesen hat, halt, dass er aus der Barca-Jugend wohl mal kam. Und dann ist er halt jetzt zuletzt in Belgien dann gelandet bei Anderlecht. Also viel mehr habe ich dazu auch nicht gehört, weil die Barca-Jugend hat eigentlich einen guten Ruf. Deswegen verspreche ich mir erstmal ein bisschen was von dem Jungen. Ich sage mal, er ist ja nur ausgeliehen und ohne Kaufoption. Das ist auch ein Zeichen halt für Vitali Becker, dass er dann jetzt halt dadurch nicht abgeschrieben ist, weil da jetzt ein neuer Spieler kommt.
Ja, und jetzt finde ich das Gleiche, so ähnlich wie eben bei Kevin Müller, musste man nicht, hat man jetzt extra gemacht, ja, hätte man vielleicht auch anders das kompensieren können, aber man sollte jetzt alle Register ziehen. Apropos alle Register ziehen, wir im Knappenkast ziehen auch alle Register. Cemal, live aus Bosnien, zugeschaltet aus einem schönen bosnischen Café. Komm rein, mein Lieber, und lass mal die Hintergrundatmo für alle wahrnehmbar sein im Knappenkast.
Ja, Glück auf, lieber Marco. Hallo, lieber Domme. Freut mich hier zu sein. Ich sitze tatsächlich im Café hier in Sarajevo, während mein Sohnemann Fußballtraining hat. Und das dürfte jetzt noch 45 Minuten dauern. Und dann habe ich gedacht, ich komme mal und schaue kurz vorbei.
Ja, und Domme, du hast doch auch, ich sehe es auf deinen Bildern, wahrscheinlich ist das ungefähr gleiches Alter. Nämlich, Cemal hat mir das eben erzählt, während wir kurz ein bisschen gewartet haben. Also Cemal Sohn ist 9 Jahre alt und das Training geht immer bis 22 Uhr. Was sagst du als deutscher Vater eines kleinen Jungen zu diesen Uhrzeiten in Bosnien?
Ja, ich sag mal, von nichts kommt nichts. Ne? Der Fußballstar werden möchte, der muss da auch durch. Also ich sag mal, mein Kleiner, der ist ja erst 4, der macht noch
Ach so, stimmt, ja.
Ja, der ist noch Bambini, also er hat zwar Spaß dran, aber mehr als, sag mal, mit dem Ball ein bisschen was machen ist er noch nicht. Aber wenn das ja auch hinterher so sein muss, wird das natürlich mal ein bisschen schwierig dann selbst, wenn man selbst in meinem Stadion bei Schalke ist. Deswegen habe ich selbst nie aktiv gespielt, weil es bei mir immer kollidiert ist. Ja, deswegen, wenn es so sein muss, ja, dann muss er. Und der Sohn dabei Spaß hat, hätte ich damit auch absolut kein Problem.
Nein, der wird gezwungen. Natürlich hat er Spaß dabei. Ich hab auch einen jüngeren Sohn, der ist 6 und der hat null Bock und der möchte nicht. Der war zwar dreimal war der beim Probetraining. Die ganzen Übungen, Papa, finde ich gut, aber das Fußballspielen, das finde ich doof. Hat er mir gesagt. Okay, alles gut. Aber der Große, der ist halt ein riesen Fan von Schalke, natürlich auch durch mich geworden, weil er gesehen hat, wie der Papa immer durchdreht. Und sein Lieblingsspieler, aber das dürfte mittlerweile bekannt sein, ist natürlich Simon Terodde. Und jetzt, wo Dzeko da ist, ich habe ihn gefragt, und wer ist denn jetzt besser? Ne, weil Dzeko ist natürlich ein Nationalheld hier. Dzeko oder Terodde? Dann hat er ungefähr 1,5 Sekunden überlegen und hat gesagt, Terodde.
Cool, sehr cool. Ja, ich wollte ja eigentlich nur mit diesen 22 Uhr nur kurz darauf verweisen, was ich an Bosnien, zumindest an den Ausführungen, ich war ja selber auch mal kurz da, von Cemal immer so schätze, dass in Deutschland, wenn irgendein Jugendtraining von 9-Jährigen bis 22 Uhr gäbe, wahrscheinlich sich irgendein Ausschuss in der Gemeinde bilden würde, dass das verboten werden würde und sämtliche Petitionen unterschrieben würden und ich dieses hemdsärmelige Menschliche von nichts kommt nichts, wie Domme das nennt, in Bosnien sehr schätze. Zurück zum Transfermarkt, beziehungsweise zum Transfer gebaren. Jemal, kannst du denn noch was sagen zu Moussa Ndiaye oder bist du da genauso blank wie wir?
Also ich finde es erstmal gut, dass ein Moussa Ndiaye gekommen ist, weil uns ja offensichtlich diese Außenspieler ausgehen. Wer hätte das gedacht, lieber Marco, dass Gante so wichtig wird? Ne?
Tja.
aber mit Gante, wenn der wegfällt, wenn Koda hat nicht performt, Vitali Becker ausgeht, dann brauchen wir so einen. Ich bin tatsächlich froh, dass das nicht wieder ein Bosnier ist. Weil vielleicht wissen es viele nicht, sogar der Ljubicic, der kommt ursprünglich aus Bosnien, aus Bustavaca. Und seine Eltern sind dann auch irgendwann nach Österreich, deswegen ist er in Österreich geboren und versteht sich als Kroate, so katholisch und so, aber eigentlich Bustavaca lebt in Bosnien.
Mhm.
Da hatte ich wirklich echt, ich habe echt gedacht, okay, jetzt reicht es halt.
Ja, absolut.
Und ja, jetzt sind mit NDI, ich habe, wie hieß nochmal der, hieß der Poppy, den Wilmots damals geholt hat, oder wie hieß der nochmal?
Ach du Scheiße.
Auch so ein, aus dem,
ja,
Ja, der sah auch wie so ein Kraftpaket aus, war dann aber völlig nicht zu gebrauchen, auch wenn man, der war halt nicht fit. Aber der, man konnte sehen, der hätte uns helfen können, wenn er fit wäre. Ich hoffe jetzt nur, dass der Ndiaye wirklich fit ist. Und dass der halt sofort einsteigen kann.
Ja, das ist ja eigentlich auch das, was er muss, weil, wie gesagt, wenn Becker, gerade gelesen, gar nicht doch so lange ausfällt, dann ist ja er genau dafür geholt worden, ihn zu ersetzen. Und wenn nicht wann, dann muss er ihn jetzt ersetzen. So.
Ja. Ja, aber im Moment, aber allerdings in der letzten PK nach dem Spiel, ne, wo jetzt verloren wurde, nach dem Mustic-Experiment mit der Viererkette, hat Mustic gesagt, ja, wenn man das mit einbezieht, was er für Spielermaterial da hat, würde er jetzt weiterhin an der Viererkette festhalten.
Ui.
Hat er gesagt.
Ui.
Und ob das jetzt wirklich so ist oder ob dieser Transfer das jetzt ändert, ich weiß es nicht. Mal schauen. Also ich würde mich eigentlich darauf festlegen, dass er zurück zum alten System gehen wird, wenn MDI fit ist und wir dann quasi so auftreten wie gewohnt am Samstag gegen Dresden. Würde ich mir auf jeden Fall wünschen.
Ja, ich auch.
Ja, ich würde es mir auch wünschen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Neuzugang, und da habe ich ich möchte jetzt hier nicht sagen von Fans, sondern von ehemaligen Knappencast-Mitgliedern und einem treuen Hörer unserer Sendung. Also kurzum, vom lieben Tim. Er weiß, wie wichtig mir das ist, die korrekte Aussprache, und er hat mir eine Nachricht geschickt. Die tue ich jetzt mal hier auf Mandy laut abspielen, dass wir auch alle wissen, wie dieser gute Mann, der sich auf jeden Fall schon schwierig schreibt, ausgesprochen wird.
Aushish.
Adil Aushish. Als erstes höre ich sofort Hashish, aber es ist Aushish. Adil Aushish. Okay, ihr Lieben, Domme, fang mal an. Weißt du was über den? Was erwartest du von ihm? Was macht er für einen Eindruck? Obwohl du ihn ja noch gar nicht spielen hast gesehen, aber vielleicht so vom Bild oder von Eindrücken.
Ja, der erste Eindruck ist Zungenbrecher auf jeden Fall. Als ich gelesen habe, dass Stark an dem interessiert ist, war die erste Frage in der Runde von meinem Freund, wie spreche ich den jetzt aus? Das gleiche eigentlich wie bei Ndiaye, musste ich auch nachlesen, also was so rumgegangen ist. Was ich halt so gelesen habe, ist, dass er eigentlich noch, sag ich mal, einen höheren Wert in der Jugend hatte. Er kommt ja aus der PSG-Jugend. Die ist ja auch eigentlich nicht zu verachten, was da so in den letzten Jahren an Leute rausgekommen ist. Und er war wohl sogar auch mal für den Golden Boy Award nominiert. Und bei einer U17 WM oder EM war er wohl auch, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, entweder der Torschützenkönig von dem gesamten Turnier oder zumindest der beste Torschütze der französischen Mannschaft. Also, wie sagt man, das sind natürlich erstmal sehr, sehr gute Grundvoraussetzungen. Und unter normalen Umständen würde ich jetzt sagen, könnten wir uns so einen Spieler nicht erlauben. Das ist jetzt halt nur zustande gekommen, weil er wohl irgendwo, sag ich mal, den Karriereknick dann hatte. Wenn ich das bei Transfermarkt richtig gesehen habe, hat er wohl zwischendurch sogar einen Marktwert von 10 Millionen.
Ja.
Davon sind wir jetzt meilenweit entfernt, solche Spieler zu haben. Und ich glaube, jetzt ist der bei 1,5. Ich glaube, der ist sogar Ndiaye wertvoller zurzeit. Ja, also ich sag mal, es scheinen ja zumindest irgendwelche Tugenden da zu sein. Jetzt ist es natürlich, sag ich mal, Muslic und so, die auch wieder rauszukitzeln. Und ich glaube, wenn man die rauskitzeln kann wieder, dann wird der Junge uns halt weiterbringen. Jetzt ist natürlich auch die Frage, passt er in dieses Muslic-System? Weil viele haben ja sofort diesen Vergleich zu Hamasch herangezogen. Und der hat ja wohl irgendwie nicht gepasst. Deswegen, glaube ich, kommt es auch auf den Jungen an, ob er dieses Pressing mitgeht. Weil wenn man Pressing mitgeht bei Muslic, dann kann man, glaube ich, wenn man technisch was drauf hat, echt viel da reißen dann.
Ich denke mal, Jema, du bist gleich dran mit deinem Take dazu. Ich denke mal auf jeden Fall, jetzt wo er dann mit im Boot ist, der Muslic, ne, der wird ja auch seinen Take dazu sagen, welche Spieler da kommen. Und da wird er wahrscheinlich schon sehr großen Wert darauf legen, dass eben genau diese Anforderungen, die er braucht, auf jeden Fall erfüllt sind. Jema, hast du noch was Spannendes zu, ich nenne ihn jetzt einfach Haschisch, finde ich irgendwie, hört sich doch schön an. Aber wie gesagt, ja, Korrekt ist Aouchisch. Was ist dein Take dazu?
Ja. Also ich bin sehr gespannt auf diesen Jungen, der heißt ja Aouchisch und alles, was der Domme gesagt hat, stimmt. Allerdings, ich habe auch so eine tolle App, die so Spieler verfolgt. Und tatsächlich steht bei Aouchisch, dass seine Stärken das hohe Pressing sind und seine Schwächen aber die Ballkontrolle. Oh, das okay. Heißt, hohes Pressing ist schon mal gut, ist ein junger, schneller Spieler, ne? Der ist gerade mal 23 Jahre alt, ist aber nicht so klein wie unser El Flitzi, der ist 1,81, also der Aouchisch. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass der uns auch helfen kann. Und vor allem kann er, ich fand es ja auch, ne, unsere Schallenbergs und Elfizis, die waren ja gesetzt. Und da konnte ja keiner dran vorbei. Und jetzt haben wir da mit Ljubicic und mit Aouchisch schon richtig Konkurrenzkampf. Und wenn die selber nicht spielen, dann werden sie auf jeden Fall Elfizi und Ron Schallenberg nochmal richtig in den Arsch treten. Von daher, ich finde die Zugänge richtig gut.
Okay, können wir ja gleich das ganze Gesamte, ich mach's hier nochmal. Aouchisch, weil ein A-O-U und die Franzosen sagen zu O-U-U und das A müssen wir auch aussprechen. Ich sag's hier nochmal, von ihm persönlich gesagt.
Aouchisch.
So ist er. Ne? Aber wir nennen ihn einfach Haschi.
Ich nenne ihn Adil.
Ja, du kannst ihn Adil nennen oder ich nenne ihn Haschi. Ich nenne ihn Haschi. Finde ich auch schön. So, ja, kommt. Genau wie Jema das gesagt hat, jetzt tun wir mal das große Ganze. Also meine Frage wäre zum Beispiel, bescheiden bleiben, warum jetzt neben Ljubicic, ist das eigentlich richtig, wo wir jetzt schon bei der Aussprache sind, Jema, du wirst es wissen, wir haben in der letzten Folge Dejan, also das J sprechen wir nicht aus beim Vornamen, und haben dann einfach daraus geschlossen, dass wir das im Nachnamen auch nicht aussprechen und sagen dann Ljubicic. Ist das so richtig? Und das als erstes und als zweites, ja, dann sag doch mal das große Ganze, warum brauchen wir jetzt noch Aouchisch, wenn wir schon Ljubicic haben, oder ja, mach mal deinen Take zur gesamten Transferpolitik.
Okay, ich habe natürlich die letzte Folge gehört und mir stiegen die Haare schon am Nacken, als ihr die Namen ausgesprochen habt.
Oh, je, je, je.
Der heißt mit dem Vornamen, das ist Dejan. Und doch, man spricht auch das J aus, aber irgendwie verschluckt man es ein bisschen. Dejan. Und dieses LJ ist eigentlich ein Buchstabe in unseren Sprachen und wird wie L ausgesprochen.
Okay.
Und deswegen heißt der Junge Ljubicic.
Okay, danke.
Dejan Ljubicic.
Okay.
Ja, okay, den Dejan Ljubicic konnten wir ja schon in Aktion sehen. Natürlich konnte man jetzt nicht erwarten, dass der jetzt direkt irgendwie die Spiele da dreht, ne? Vor allem, wenn man so schlecht anfängt und die erste Halbzeit so verpennt. Mhm. Aber ich fand schon, wenn der am Ball war, dass man schon irgendwas erkennen konnte. Dass das schon jemand ist, der jetzt nicht unbedingt, ne, wo du den Ball zupasst und der Ball prallt von ihm ab, irgendwie, als ob du es irgendwie gegen den Stangen geschlagen hättest. Und solche Spieler hatten wir auch mal. Ich finde, den Ljubicic und wie gesagt, der Adil Aouchisch, die werden das Mittelfeld verstärken, auf jeden Fall, finde ich also gut. Wir haben uns in der Abwehr jetzt auch verstärkt durch den Ondiye auf der linken Seite. Übrigens, heute bei dem Training war kurz Thomas Kallas wieder da.
Ja.
Ob das jetzt ein Neuzugang ist oder ob der uns irgendwann helfen kann, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Aber auch selbst auf der Torwartposition und im Sturm. Also wir haben uns wirklich auf jeder Position fast verstärkt. Und ich sage verstärkt, weil Jaco ist auf jeden Fall eine Verstärkung. Ich bin ja gespannt gewesen, was denn jetzt für ein Ersatz für Silla kommt. Aber dadurch, dass Silla jetzt doch geblieben ist, finde ich gut. Also ich mag Silla und ich finde, der könnte auch richtig gut neben Jaco spielen oder auch anfangen, wo der Gomis dann irgendwie nach rechts rutscht statt Younes oder so. Oder also es gibt schon viel, viel mehr Möglichkeit. Ob der Jaco wirklich irgendwann anfängt, weiß ich nicht. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Von daher, ich finde, es ist schon richtig gut, was da an Neuzugängen da ist. Vor allem, wenn wir es vergleichen mit dem, was weggegangen ist. Mauro Salazar ist weg. Der konnte uns ja nicht helfen. Ich finde es aber super, die Geschichte mit seinem Bruder. Vielleicht wird er da noch heranwachsen, gerade durch die Nähe zu seinem Bruder. Und dann gestärkt zurückkommen. Aber wirklich im Großen und Ganzen, ich finde es sehr gut, was da gemacht wurde. Jaco war ein bisschen komisch. Ich hätte vielleicht mit einem jüngeren Stürmer gedacht. Aber trotzdem, das Ganze tut, glaube ich, Schalke gut. Und die müssen sich jetzt nur noch so schnell wie möglich finden, damit wir und unsere Spitzenreiterposition auch mal aktiv verteidigen können und nicht so wie bis jetzt.
Okay. Ja, Dom und ich hatten ja beide, oder? Domme, sagst, wenn es anders ist, wir hatten ja beide so gesagt, naja, können wir, aber mussten wir nicht. Jetzt wollen wir halt wirklich auch ganz potent und kraftvoll unser Ziel Aufstieg ausrufen, haben das dann mit den Neuzugängen dann auch irgendwie deutlich gemacht. Wie bist du jetzt im Großen und Ganzen, Domme, mit der Transferperiode zufrieden?
Also ich bin insoweit zufrieden, dass wir jetzt auf jeden Fall in der Breite schon mal was haben, weil es war wirklich immer, du musstest sagen, die Elf, die auf dem Platz steht, musste das richten. Wenn die das nicht gerichtet gekriegt haben, dann, du konntest von der Bank einfach nichts nachlegen. Alleine dadurch, dass du jetzt diese drei, fünf Spieler, okay, vier Spieler, Müller nehmen wir jetzt mal nicht dazu, vier Spieler hast, die im Mittelfeld und Sturm und Ndiaye, ich sag mal, ich gehe jetzt auch einfach mal von aus, dass er wieder auf die Fünferkette, dann wird er auch den Schienenspieler geben, wird er auch, sag ich mal, offensiv mit eingebunden werden. Dass man halt nachlegen kann, wenn es halt nicht läuft. Wobei ich aber auch davon ausgehe, sollte Vitali Becker wieder fit sein, wird er spielen, aber Ljubicic und Aouchich würde ich jetzt sogar aber auch schon, sag ich mal, irgendwo in eine Startelf, Ljubicic auf jeden Fall, Aouchich wahrscheinlich, wie schnell er sich jetzt auch in die Mannschaft spielt, weil ich glaube, erstmal der Grundgedanke hinter ihm ist eigentlich, dass er sein Spiel ein bisschen gestalten soll, so als Zehner hinter den Spitzen, also würde ich jetzt erstmal sagen, weil sollte bei Schallenberg oder Elfhausi mal was sein, könnte da ja auch Ljubicic spielen. Deswegen bin ich da ganz zufrieden und wenn die Spieler das abrufen, was man sich davon verspricht, von dem, was man so hört, wo sie herkommen und was sie schon, sag ich mal, gebracht haben, könnte das was ganz Gutes werden. Aber wie Jim mal sagt, die müssen jetzt halt schnell zusammenfinden, weil wir sprechen jetzt hier nicht nur von einer Person oder einem Spieler, der gekommen ist, sondern halt schon für eine Winterphase ganz schön viele eigentlich.
Absolut. Ja, also wir können ja jetzt auch nicht mehr tun, das können wir ja dann vielleicht in einem Monat machen, wenn wir die alle mal gesehen haben und dann können wir ja sagen, super, das hat was gebracht oder irgendwie überfrachtet und dann kommen die Verletzten zurück und jetzt ist der Kader riesig und irgendwie. Aber Jemal, was wir eben offline schon besprochen hatten, wir hatten das ja hier im ersten Teil der Sendung, Dom und ich schon so ein bisschen besprochen, so von wegen, naja, jetzt können wir nicht mehr so diesen Underdog spielen, dieses Underground. Da habe ich gehört, gibt es doch in Bosnien so ein schönes Sprichwort, vielleicht kannst du das hier abschließend nochmal reinbringen, dass wir wissen, was es eigentlich bedeutet, Spitzenreiter zu sein.
Ja, aber es ist eigentlich ganz klar, ne, wenn du wirklich erstmal an der Spitze überwintern, das war ja eine Riesenüberraschung, ne? Und es bahnte sich auch an, relativ früh, dass Schalke erfolgreich ist und dass irgendwie Neugeborenes, ne, so ein neues Leben hat, der muss nicht eingehaucht. Ist halt so. Und aber natürlich ist die Aufgabe nicht fertig. Aber es hat ja natürlich auch jeder mitgekriegt. Und natürlich gibt es jetzt mehr Medienpräsenz. Und ja, das tut was mit allen, mit einer Mannschaft, auch mit dem Trainer vielleicht und mit der Umgebung. Aber ich habe auch bei euch jetzt gehört, die ganzen Sprüche so, ja, war aber irgendwie viel schöner am Anfang. Da hat ja keiner mit gerechnet. Wir sind quasi so still, heimlich und leise, haben wir uns nach vorne gekämpft. Und ich denke nur, Leute, das kommt ja mit diesem Erfolg, dieser ganze Medienrummel. Und dann habe ich den Spruch gebracht, den du offensichtlich gut fandest, Marco. Das sagt man hier, du kannst ja auch nicht irgendwie schwanger werden, ohne die Hose runterzuziehen. Also es ist, du kannst nicht unauffällig schwanger werden. Es ist, da muss was passieren. Und ich hoffe jetzt nur, dass wir das Kind auch irgendwie nach Hause schaukeln.
Ja, da hast du aber jetzt schöne Analogien und Metaphern gebracht, um mal kurz zusammenzufassen. Man kann nicht schwanger werden, ohne die Hose runterzuziehen. So lautet das Sprichwort in Bosnien. Und ich finde es aber gut. Also ich finde, das passt. Und es zeigt halt auch so ein bisschen, ja, dass man dann auch nicht da drum herum kann. Also weil ich ja noch in der letzten Sendung oder wir am Anfang auch so ein bisschen, schade, Underground-Rolle war irgendwie ein bisschen besser. Aber nee, geht ja gar nicht. Jetzt sind wir ja schwanger, beziehungsweise jetzt sind wir ja an erster Stelle. Ja, und dann muss die Hose halt eben auch runter. Und dann verstärkt man sie auch entsprechend. Und jetzt sind wir alle mal gespannt. Auf jeden Fall, um den Wortwitz jetzt noch fertig zu bringen, der gute alte Haschisch oder Uschisch, der hat uns auf jeden Fall in der Breite verstärkt. Ja, alles Weitere könnt ihr euch zu Hause denken. Und jetzt gehen wir mal vom Kader. Ich habe hier kurz den Westen aufgemacht. Da stehen aber jetzt eben auch nur die Neuzugänge, was wir jetzt eigentlich auch gerade schon besprochen haben. Das Einzige, was ich gefunden habe, eine Dzeko-Warnung von einem Insider, der die Schalke-Hoffnung angeblich mächtig ausbrennt, denn es handelt sich um einen Fiorentina, wo Dzeko gespielt hat, also so einen italienischen Journalisten. Stefano del Corona hat auch wirklich einen sehr schönen Namen. Und Herr del Corona sagt halt einfach, dass, so wie er ihn beobachtet hat, da jeden Tag jetzt ein halbes Jahr in Florenz, dass er halt einfach nicht mehr so fit wäre und wäre ein cooler Spieler, aber wir sollten nicht damit rechnen, dass er irgendwie 90 Minuten gehen könnte. Das ist das, was ich gefunden habe. Und das Zweite ist, da wollte ich Dommel nochmal reinholen, weil Cemal und Christina hatten ja schon in der Folge ein bisschen darüber gesprochen, aber es geht hier nochmal um diesen Polizeieinsatz bei diesem Hertha-Schalke-Spiel. Und da hatten sich ja viele gewünscht, dass es da eine offene Aussage gäbe, auch vielleicht ein bisschen eine selbstkritische Aussage von der Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik-Meisel. Ein langer Name. Also Frau Slowik-Meisel. Und sie hat aber jetzt irgendwie so gesagt, nee, es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Polizei irgendwie unvernünftig gehandelt hätte und wir werden jetzt nichts mehr nachgehen. Und jetzt sind halt alle enttäuscht. Eben nicht nur die Berliner, sondern auch die Schalker. Und jetzt wollte ich dich nochmal fragen, du warst ja sicher, logischerweise, weiß ich auch, habe ich gesehen, mit allem anderen in Berlin. Hast du da was ein bisschen von mitbekommen oder ja, kannst du da nochmal so aus erster Hand und ein bisschen was sagen und das dann gegebenenfalls bestätigen oder revidieren?
Also vor Ort an sich habe ich jetzt so nichts mitbekommen. Ich habe es halt wirklich nur dadurch mitgekriegt, dass der Support eingestellt wurde. Und dann haben wir uns erst gefragt, was ist? Wieder irgendwann ein medizinischer Notfall oder sonst irgendwie was? Und dann kam es halt so irgendwann bei uns an, halt wegen einem wohl zu harten Polizeieinsatz, dass der Support auf beiden Seiten eingestellt wird. Oder er hat ja gar nicht erst angefangen. Ich sag mal, war ja von Beginn an nicht da. Ich persönlich oder sehr viele fanden es sehr, sehr schade, weil als diese ganze Tour nach Berlin auf dich genommen, irgendwie haben sich alle darauf gefreut, weil ja wieder 20.000 Schalke oder so da waren. Am Ende ja hat die Stimmung zu dem 0-0-Spiel dann halt gepasst. Deswegen, also ich habe vom Polizei so jetzt, ich habe sie gesehen, aber jetzt nicht halt diesen Einsatz, der wohl da gewesen sein soll. Davon habe ich jetzt nichts mitbekommen. Der Einlass war wieder sehr katastrophal, das kenne ich aus den letzten Jahren von Berlin auch so. Kann ich ja jetzt nicht sagen, dass es da an irgendwie durch die Polizei kam. Und ansonsten, wie gesagt, ich habe da jetzt so nichts mitbekommen.
Du bist ja schon eigentlich überall zugegen, wo Schalke ist, wo Fußball ist, und hast jetzt wirklich schon viel mitgemacht. Vielleicht einmal noch abschließend dazu. Es gibt ja schon so, nicht nur in den organisierten Fankreisen, sondern ja, von vielen, seit vielen Jahren zumindest so ein, ja, so ein Slogan, wo wir mal sagen, die Polizei erweckt zumindest den Eindruck, dass Fußballfans eine äußerst gewaltbereite Gruppe sind und dass dann polizeiliche Maßnahmen weit über das Maß hinausgreifen, als das vielleicht eigentlich im normalen Leben sinnvoll wäre. Oder auch, wenn man selber mal ins Stadion geht, dann sieht man ja wirklich und auf Pferden und tausende Busse und alles Mögliche. Und man fragt sich dann immer, wenn man im Stadion ist, ist das denn jetzt verhältnismäßig? Hast denn du da einen Take dazu? Oder man kann natürlich auch sagen, nee, da fühle ich mich auch viel sicherer. Ist gut so, dass beim Fußball so viel Polis sind, wie wir alten Rio Reiser-Fans sagen. Und ja, wie ist das so? Wie ist da so deine Erfahrung mit?
Also, an meisten Stellen finde ich es auch manchmal übertrieben, wenn ich halt sehe, dass ein Wasserwerfer oder so da steht. Jetzt Bochum gegen Schalke wurde ja auch irgendwie wohl von der Bochumer Polizei zum Hochsicherheitsspiel gemacht. Da hat man auch jetzt am Ende nichts gemerkt. Da sind wir auch alle kreuz und quer durcheinander gelaufen. Es stand halt zu viel Polizei da, aber ich habe da jetzt nichts mitgekriegt, dass sie da irgendwie eingreifen mussten. Ich habe wohl gehört, dass es irgendwo ein bisschen Ärger gab, aber ist wohl nichts Großes. Deswegen, ja, ist halt immer schwer zu sagen, ob da jetzt nichts passiert, weil sie halt da sind. Was wäre, wenn jetzt nicht da, ich sag mal, Beispiel war jetzt also das Duell im Osten Dresden gegen Magdeburg, da war auch schon groß aufgebot und haben wir ja gesehen, was daraus geworden ist dann. Mhm. Ja, oft fühlen sich die Fans dann provoziert, weil so viel da ist. Ob ich mich dadurch jetzt sicherer fühle, dass die da ist. Ich sag mal, ich war bis jetzt noch nicht in der Situation, irgendwie, dass die irgendwie eingreifen mussten, wo ich da war. Deswegen, also mancherorts ist es vielleicht wirklich übertrieben, aber meistens machen sie das ja aus Erfahrung. Mhm. Aber wie man jetzt sieht, Bochum meinten sie jetzt auch, sollte schlimm werden, war es nicht. Deswegen ist es wahrscheinlich immer so, was da aufeinander trifft, halt gerade von Fanseite und Polizei. Weil, also ich bin der Meinung, dass nicht nur einseitig halt das Problem ist, sondern wie man da aufeinander prallt dann.
Ja, schöner Take. Jemal, leicht lustige Frage, gibt es überhaupt eine Polizei in Bosnien, wenn 9-jährige Jungen bis 22 Uhr auf dem Trainingsplatz gedrillt werden und Schweine und Schafe auf jedweder Wiese sofort geschlachtet und gebraten werden können? Wie sieht das denn in Bosnien aus, mein Lieber?
Ja, wir haben ja gar nicht so eine riesen Fanszene hier, was Fußball angeht. Wenn hier das Derby ist mit Sarajevo und Željeznica, dann gibt es schon Polizeikontrolle. Ist aber nie so viel. Aber ich gehe auch nicht so viel zu den Spielen. Es gibt auch natürlich hier verfeindete Clubs. Ist völlig normal anscheinend. Aber ja, solange da nichts Schlimmes passiert. Obwohl, wie ist nichts Schlimmes passiert? Vor ein paar Jahren wurde einer erschossen. Aber okay, dass die Polizeieinsätze in Deutschland angeht. Ich würde Folgendes nur mit auf den Weg geben, wenn ich überhaupt darf von hier aus. Und zwar, die Polizei sollte eigentlich da sein, um Gewalt zu verhindern, nicht Gewalt zu provozieren und auch nicht auf irgendwelche Beleidigungen zu reagieren. Die sollen das alles irgendwie abhaben, weil die sind ja Beamte, die nüchtern sind. Was man nicht unbedingt von einer aktiven Szene immer behaupten kann. Und ich bin für den Polizeieinsatz, weil die sollen halt wirklich Gewalt verhindern und nicht provozieren. Und wenn sie dann auch jemanden angreifen, dann greifen die anderen natürlich auch zurück. Von daher, ich weiß es nicht. Es ist natürlich ein heikles Thema und ich bin da auch zu weit weg und ich habe auch nicht die ganzen Infos. Von daher, ja.
Ist ja gut.
Das ist alles, was man sagen kann.
Wollten wir es nur einmal nochmal ansprechen, weil es heute nochmal aufgeploppt ist. Und ja. Ihr könnt ja mal den Rauchhaus-Song von Tonsteine Scherben hören. Da wird auch darüber gefachsimpelt, um es mal so zu sagen. Okay, Leute, wir haben was Wichtiges vor uns, nämlich das hier.
Nächste Station.
Die nächste Schicht. Was kommt da auf uns zu?
Ja, die Hosen sind ja schon unten, weil wir sind ja schon schwanger, aber trotzdem lassen wir jetzt mal ganz runter, von vorn wie von hinten und gucken uns jetzt mal das nächste Spiel wieder zur Unzeit am Samstag um 13 Uhr gegen Dynamo Dresden an, wo wir im Hinspiel relativ glücklich ganz am Ende durch einen Elfmeter gewonnen haben. Und dann sind wir natürlich auf alles gespannt, auf die Ausstellung, welche Neuen kommen da jetzt rein und wie ist es mit der Aggressivität, wir haben Heimspiel, können wir endlich mal wieder pressen. Okay, viele Fragen. Domme, du fängst an. Ja, was sagst du, was machst du, was muss passieren?
Ja, was muss passieren? Also es wird auf jeden Fall wieder ein Kampfspiel, weil Dresden ist halt eine Mannschaft, die auch über Kampf kommt und wie das Hinspiel gezeigt hat, dass wir da ganz knapp, sag ich mal, gerade noch den Sieg geholt haben. Und Dresden ist ja auch eine Mannschaft, die jetzt, sag mal, ums Überleben kämpft. Die nächsten Gegner sind eigentlich alles Mannschaften, die unten sind. Deswegen kann man nicht mit sicheren Punkten rechnen, weil die vielen Mannschaften auch geht es auch um jeden Punkt. Ja, also natürlich, die müssen ja die Tugenden reinschmeißen, jetzt wirklich mal geschlossen als Mannschaft das Pressing wieder zu leben und zu atmen eigentlich. Am besten, vielleicht wird es der Mannschaft auch gut tun, mal wieder in Führung zu gehen, frühes Tor zu schießen, das sie ja natürlich am besten mit dem Pressing dann holen würden. Dann würden sie natürlich auch das Stadion sofort wieder mitnehmen, weil ich glaube, es wird auch ein heißer Tanz auf den Rängen, weil Dynamo ist halt bekannt, auch auswärts sehr stimmungsstark zu sein. Deswegen wird das Stadion dagegenhalten müssen, um die Mannschaft halt anzupeitschen. Und deshalb wird es halt heiß. Aber ich bin trotzdem optimistisch. Und wenn ich jetzt schon mal einen Tipp abgeben sollte, würde ich jetzt, da ich sonst eigentlich zuletzt nicht für uns getippt habe, in der Hoffnung, dass wir dann gewinnen, weil bei mir war es so, wenn ich nicht auf uns getippt habe, dass wir dann gewinnen. Aber dieses Mal, glaube ich, würde ich ein 2-0 für uns mal in den Raum stellen.
Mhm. Okay, nehmen wir. Jemal, ich weiß, du machst die Nachspielzeit, das heißt also, du wirst Aushish hin oder her relativ nüchtern das Spiel verfolgen und ja, was ist denn deine Erwartung oder Einschätzung?
Ja, ich werde leider das Spiel nüchtern verfolgen müssen, weil ich davor noch meinen Sohn zum Fußballtraining bringen muss und den auch noch heil nach Hause bringen darf. Bin dann hoffentlich rechtzeitig zum Angriff da, um die Nachspielzeit zu machen. Ich werde aber hundertprozentig mit einem Sieg rechnen. Ich glaube, wir sind schwanger, ne? Wir dürfen uns da nicht vor jemanden verstecken, der gerade mal 20 Punkte hat. Wir haben ja doppelt so viel. Die sind ein Abstiegskandidat. Ich weiß, die sind immer unangenehm. Aber wer ist denn nicht unangenehm? Ne? Und ich glaube, wir haben jetzt auch Zugzwang. Das Einzige, wo ich ein bisschen was mir ein bisschen Sorgen macht, ist eben dieser Druck. Ne? So nach dem Motto, 4 Spiele ohne Sieg und eigentlich zum 6. Mal schlecht gespielt. Eigentlich müsste was jetzt kommen und die Neuen sind da. Dabei wissen wir, die sind noch nicht richtig da. Ne? Ob das jetzt alles reichen wird? Ich denke aber schon, das muss reichen. Wir sind mittlerweile, wir müssen das nach Hause schaukeln. Das sagt die Situation auch so. Ne? Wir sind im 3. Monat und in 6 Monaten ist das Kind da. So ist das einfach.
Schön.
Und ich würde mich jetzt auch auf so ein 2-0 festlegen, wenn nicht noch mehr.
Okay. Schön, dass ihr so
positiv. Ich weiß, nochmal ganz kurz, ich weiß, statistisch schießen wir nicht so viele Tore, aber statistisch haben wir auch nicht so viele kassiert, nämlich nur 10 in der Hinrunde und jetzt haben wir schon 3 im Korb in der Rückrunde. Von daher, ich glaube, auch der Knoten platzt am Samstag. Bei uns.
Schön, dass ihr zwei das so positiv seht. Ich glaube, was sehr wichtig und spannend sein, weil ihr habt das gerade schon angesprochen. Das sind nämlich diese Neuen sind da, aber noch nicht richtig da. Und ich glaube gerade für so einen Ljubicic, wie im letzten Spiel, wenn man nicht gut reinkommt, dann ist das für jemanden, der neu dabei ist, meines Erachtens nicht so leicht, jetzt das irgendwie so an sich zu reißen oder so, ne? Oder weil er schon so gefestigt und verbunden ist mit allen anderen Mitgliedern dieses Teams, dass man sich da zusammen sozusagen aus dem Shop packen kann und dann meistens dann sowas wie entsteht wie, oh, okay, ich bin jetzt neu hier und jetzt muss ich mal ein bisschen was zeigen, hat er ja an Ansätzen auch gezeigt, aber dass das nicht so gemeinsam aus dem Team kommt. Und boah, ich sag mal was ganz Doofes, ich glaube, je weniger Neuzugänge auf einmal in der Startelf stehen, umso besser wäre das erstmal für uns. Damit so dieser Teamzusammenhalt und diese Festigkeit und dieser Drall da richtig rausgeht. Ich schließe mich aber euch an. Ich hatte nämlich genau die gleiche Strategie wie Domme, dass ich auch immer nicht so toll getippt habe, weil das in der Hinrunde so gut geklappt hat. Und jetzt hat es in der Rückrunde aber nicht geklappt. Und deswegen sag ich mal ein 3-1. Also, bin voll bei euch und ja, wir sind alle happy. Gerade habe ich irgendein Geräusch gehört. Ist ja gerade jemand rausgeflogen? Nee, ihr zwei seid noch alle da. Irgendjemand hat die Hand gehoben. Jamal, du, was wolltest du mit diesem Handheben zeigen?
Ich wollte mit dem Handheben zeigen, dass ich gleich raus muss. Und deswegen wollte ich nochmal kurz meinen Senf dazu geben. Ich muss nämlich jetzt vor die Halle, um meinen Sohn abzuholen. Aber bei dem Spiel, ich bin eigentlich auch der Meinung, ich glaube nicht, dass wir alle Neuzugänge direkt in der Startelf sehen werden. Ich glaube sogar eigentlich nur einen. Ich glaube, Ljubicic wird auf jeden Fall nochmal starten. Und ob in der Abwehr was passiert, es passiert ja schon im Gegensatz zu dem letzten Spiel, nämlich Hasan Kulusevski kommt zurück. Das ist gut und wichtig.
Ja.
Und ob Silla direkt spielen kann, weiß ich nicht. Der war ja nicht in Ningbo, der war halt bei uns in der Nähe. Ne? Der hat jetzt keine Jetlags oder so. Von daher, ich glaube, und er hat diesen Medizincheck, ja, okay, aber der war nicht im Trainingsbetrieb bei Muslic, das heißt, der wird den auch bestimmt nicht spielen lassen. Mhm. Aber einen hatten wir auch noch, der quasi wie so ein Neuzugang ist, der jetzt aber bei dem letzten Spiel nicht dabei sein durfte, und das ist Said Chibara. Von dem Jungen erhoffe ich mir auch sehr viel. Und wenn man sich jetzt die ganzen Neuen und die Rückkehrer so irgendwie aufzählt, ich glaube, wir haben richtig viel Möglichkeit, um zu Hause vor der Nordkurve dieses Spiel komplett an uns zu reißen und 3 Punkte der Nordkurve zu bescheren.
Nehmen wir. Danke, Jamal. Dann sagen wir, vielen Dank, dass du dich mit schöner bosnischer Kaffee-Atmosphäre zugeschaltet hast. An alle, ihr könnt ihn am Samstag schon wieder hören. Samstagnachmittag, wenn die Nachfüllzeit online ist. Viel Spaß dabei, mein Lieber. Danke. Genau. Grüß an deinen Sohn und bis bald. Und Domme, wir machen hier den Kehr aus.
Vielen Dank.
Und gehen.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Jo, ciao.
Und ja, dann kommen wir auch so langsam zum Ende. Was wollte ich denn gerade noch? Ich hatte noch irgendwas. Ach so, das mit hier Chibara. Weißt du, was da passiert ist? Also warum? Das war ja irgendwie so eine disziplinarische Maßnahme. Kam irgendwie zu spät oder was? Oder was war der Grund?
Ja, ich habe es auch nur halt die Mitteilung dann kam. Er hat wohl die. Er kam so spät zur Mannschaftsbesprechung. Ja, und dann ist der Trainer da knallhart. Selbst wenn wir in der Offensive nicht so viele Optionen zu dem Zeitpunkt hatten, was natürlich manche gesagt haben, boah, in der Situation, also eh nicht so viele, kannst doch nicht den Jungen noch. Ja, aber der Trainer hat eine klare Linie, die muss er auch verfolgen, weil so sorgst du dafür, dass jeder sieht, bis hierhin und nicht weiter, und dass du die Kabine auch hinter dir hältst und die Kabine dir nicht irgendwann mal auf der Nase rumtanzt.
Absolut, ja, dann ist cool, finde ich auch. Wir wollen nicht vergessen, darauf hinzuweisen, dass wir noch eine Freikarte haben für die Mythos-Tour am Samstag vor dem Spiel gegen Dresden beim Olivier. Die legendären Mythos-Touren, sie beginnt um 9.04 Uhr, klassische Mythos-Spieltagstour haben wir noch. Also, Leute, umsonst. Einfach bei Instagram schreiben. Apropos, ihr findet uns auf Instagram. Ihr könnt eine E-Mail schreiben, knappencast@mail.de. Da kriegt ihr auch die Freikarte und sonst auch auf allen anderen Kanälen. Und gerne dürft ihr uns auch unterstützen. PayPal, knappencast@mail.de. Ist das alles schön. Gawalsen-Tours, Domme, müssen die überhaupt noch unterstützt werden? Oder ja, sind die Anfragen einfach so viel, dass du sagst, mein Leben ist gemacht?
Ich sag mal, wir sind über jeden glücklich, der noch nicht bei uns mitgefahren ist und auch mal bei uns mitfahren möchte. Es kommt am Ende immer halt drauf an, wo man hinfährt, wie viele mitfahren wollen. Ich sage, wir hatten jetzt die krassen Gegensätze. In Berlin sind wir nach Berlin sind wir zum allerersten Mal mit 4 Bussen gefahren und dafür 2 Wochen später nach Bochum zum allerersten Mal mit einem Linienbus. Die nächsten Touren für Kiel und Fürth, da steht auch schon alles parat eigentlich. Da sind wir auch optimistisch, dass wir da wieder eine coole Truppe zusammenbekommen. Kiel sind wir eigentlich schon fast voll, ja. Und Fürth, da geht jetzt auch die Anmeldung ab dieser Woche los. Deswegen, jeder, der gerne mitfahren möchte, ist herzlich eingeladen. Wir sind über jeden Neuen auch immer froh, dass man dann immer sieht, dass man doch noch welche hat, die man noch nicht erreicht hat. Und die dann auch hoffentlich sagen, boah, yo, ist cool bei euch, würden wir öfters mitfahren.
Absolut. Gawalsen-Tours, Leute, im Internet eingeben. Findet ihr sofort. Bei Instagram bist du auch aktiv. Und ja, ich finde ja allein, obwohl ich jetzt noch nicht mitgefahren bin, aber allein die Impressionen und Eindrücke, die ich immer bekomme aus deinem Status und was ich ja so wahrnehmen kann, das macht Spaß. Und wenn es nach Fürth geht, da fällt mir die legendäre Geschichte ein, weil es ist die gleiche Autobahn, denn Nürnberg ist das Nachbardorf. Das würden die Fürther gerne hören. Genau. Ja, und da gab es ja mal so einen legendären Stau oder man könnte auch sagen eine Panne. Und da standen sie da und haben gezeltet, die Gawalsen-Tour-Jungs und Mädels. Aber das passiert euch hoffentlich dieses Mal nicht, weil es wird auch deutlich kälter, wenn es nach Fürth geht.
Ja? Genau, und auch später ist er erst 20.30 Uhr der Anpfiff.
Also das ist Abendspiel, ja, alles klar.
Genau, das kommt noch dazu.
Okay, so, und jetzt am Wochenende bist du natürlich wieder auf... Nee, wie war das nochmal bei dir? Du bist ja eigentlich, du hast ja eigentlich gar keine Dauerkarte, sondern aber du kriegst irgendwie für jedes Spiel eine Karte, ne? So war es bei dir, oder?
Nee, ich habe eine Dauerkarte. Ach, du hast eine Dauerkarte. Okay. Und für die Auswärtsspiele kriege ich halt auch immer eine Karte. Also ja, Dauerkarte ja, habe ich in Nordkurve Oberrang.
Schön, gut. Also ihr Lieben, dann würde ich sagen... War's das für heute? War eine sehr spontane, Dom spontan dabei, Jema spontan dabei, war eine schöne spontane Sendung. Wir hoffen, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, der Knappencast ist da und den Sendungstitel. Dom, wärst du damit einverstanden, wenn wir sagen, man kann nicht schwanger werden, ohne die Hose runterzulassen? Oder ist das vielleicht schon zu freizügig und weckt die woke Gesellschaft auf, die sich sofort beschwert?
Nee, das würde ich sofort nehmen. Also ich bin da auch, also einen coolen Spruch immer dabei zu haben, warum ja. nicht? Also wer sich daran gestört fühlt, ja, da ja, der Person kann man leider auch nicht helfen, weil das ist...
Und mit der Erfahrung eines 4-jährigen Sohnes kannst du das ja auch rein formal bestätigen. Ne? Also es ist ja jetzt auch nicht...
Genau.
Ja. Ist das nicht schön? Vielleicht wollen wir es einfach mal so beenden. Domme kriegt gleich die Schlussworte. Danke, ihr Lieben. Also wirklich, am Samstag. Auf geht's, ihr Blauen. Wir drücken euch allen die Daumen und danke fürs Zuhören. Bis nächstes Mal. Domme, die Schlussworte für dich.
Ja, es freut mich, dass ich wieder hier sein konnte. Und... ich hoffe jetzt, dass wir jetzt in der Winterphase noch das Nötige gemacht haben, um dann jetzt doch den großen Wurf, für den wir uns in Stellung gebracht haben, in der Hinrunde zu machen. Dafür brauchen wir halt jeden einzelnen Fan auch. Deswegen, auch wenn jetzt zuletzt nicht gut lief, unterstützt unsere Truppe weiter und dann wird nach 34 Spieltagen am Ende abgerechnet. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Knappencast.
Weidenfeller wird ausgespielt. Höger macht das Tor! Und Tor! Und was für ein Hammer von Marco van Hoogdane.
Das muss man erst mal realisieren, was hier heute komplett abgegangen ist im Vorspiel.
der Podcast vom geilsten Club der Welt.
Und Closer, Domme, weil ich es eben angesprochen habe, Tonsteine Scherben, Rio Reiser, auch was für dich oder nicht so deins?
Boah, doch, können wir, ja, alles gut.
Kann man mit arbeiten, oder? Und ich habe gerade hier festgestellt, ja. Ich hatte nämlich wirklich diese Lyrics hier vom Rauchhaus-Song. Und das beschreibt das halt irgendwie so ganz gut, wenn irgendwie, ja, die Polizei vielleicht ein bisschen überaggressiv ist. Und habe tatsächlich gesehen, so hier in diesem Portal, wo ich gerade gucke, von allen Tonsteine-Scherben-Songs ist tatsächlich der Rauchhaus-Song der allerbeliebteste. Also Leute, das ist noch eine Einladung von uns nach draußen. Geht's bei YouTube ein oder ja, geht in den örtlichen Plattenhändler. Das ist ultimatives, essentielles und zeitloses Kunstwerk deutscher Musikgeschichte. Wir sind raus. Glück auf. Bis zum nächsten Mal.